Genau, am Anfang des Jahres die Jahreslosung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man steht ja manchmal da, vielleicht sitzt du auch gerade da und denkst dir, was war denn vor 5 Minuten? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal fahre ich Auto und wenn man Gewohnheitsstrecken hat, also ich habe das seit längerem nicht mehr, weil ich nur eine Gewohnheitsradstrecke hierher habe, aber in meiner ersten Stelle hatte ich so 25 Kilometer Gewohnheitsfahrstrecke und ab und zu habe ich mir gedacht, wo bin ich eigentlich? Also da fährt man Auto, es passiert auch kein Unfall, aber man hat keine Ahnung, wo man ist. Man nimmt gar nicht mehr wahr, was da alles ist. Gott sei Dank funktioniert es, also ist ja ein Segen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch bei anderen Menschen so, sie erzählen was, sie reden und du denkst ja, stopp mal, die hat gerade meinen Namen gesagt. Was war da überhaupt? Man hat so geistig ausgeblendet. Die Info ist hinten runtergefallen. Also vieles will wahrgenommen werden in unserer Zeit. Und wir sollen uns ja hoffentlich auch gegenseitig wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon wahrgenommen hast, wer links oder rechts neben dir sitzt, hinten oder vorne. Bei manchen ist jetzt ein Platz leer, da waren Kinder gesessen. Ja, wobei ich bin total positiv überrascht. Ich hatte gedacht, dass es viel leerer ist, wenn die Kids weg sind. Also von daher schön, dass du heute Morgen auch hier bist und nicht nur am Stream. Also auch schön, wenn du am Stream bist, aber noch schöner, wenn auch ich dich sehen kann. Also wahrnehmen hat ja viel was mit den Augen zu tun, aber auch mit dem, was im Hirn passiert. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich bin manchmal überfordert. Also da sitze ich am Esstisch, höre auf die eine Sache zu, es passiert was anderes und ich krieg's nicht mit. Also ich bin, vielleicht liegt das daran, dass ich Mann bin, angeblich muss ich ja nur eine Sache können. Andere Geschlechter sollen angeblich mehr gleichzeitig können. Ich glaube das immer gar nicht, dass das klappt. Also was nehme ich wirklich wahr? Und es ist ja auch, ich sag mal, soziale Medien hin oder her, es ist ja das Geschäftsmodell von Instagram und Co., dass man Wahrnehmung generiert, dass man Leute auf sich aufmerksam macht. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch Jüngeren geht, die Älteren sagen wahrscheinlich, was ist Instagram und ihr denkt euch, Instagram nutzt kein Mensch mehr. Ja, ich weiß schon gar nicht, was nach TikTok noch alles kam. Da bin ich auch dann raus, bis TikTok geht gerade noch. Aber wie nehmen wir einander wahr? Also soziale Medien sind ein Segen und ein Fluch meiner Meinung nach. Sie sind ein Segen, man kann Kontakt halten, an manchen Stellen leicht, ein Fluch. Weil ein sozialer Kontakt in der digitalen Welt ist doch anders. Ich will gar nicht immer besser oder schlechter dazu sagen. Er ist erstmal völlig anders wie ein realer Kontakt hier vor Ort. Das merken wir immer wieder an verschiedenen Stellen. Manchmal auch dran, wie Leute miteinander reden. Also was im Digitalen manchmal gesagt wird, würde sich keiner trauen, ehrlich und offen zu sagen, wenn der Mensch vor einem steht, oder? Zumindest habe ich das Gefühl. Also es bleibt spannend, was nehmen wir wahr? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie ich mich fühle und nehme, hat ja auch viel damit zu tun, wie Menschen in meinem Umfeld mich wahrnehmen. Wenn ich das Gefühl habe, also irgendwie, ich kann machen, was ich will, aber keiner interessiert sich für mich, dann macht das ziemlich viel, zumindest mit mir. Und jetzt bin ich gar nicht so emotional empfindlich, aber es macht was mit mir. Ich weiß nicht, was es mit dir macht. Und dann kommt diese Jahreslosung und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was hinter einer so einer Jahreslosung steckt. Da steckt ein Prozess von Leuten, die nachdenken und sich überlegen, welchen Vers wollen wir über ein Jahr stellen, von verschiedenen Kirchen und Denominationen. Und ganz bewusst vor 3 Jahren wurde dieser Vers ausgesucht, also immer etwa vor 3 Jahren wurde der Vers ausgesucht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielen Dank übrigens, dass uns jemand aus der Gemeinde diesen Vers so schön kreativ gemacht hat, um euch ihn heute mitzugeben. Der ist einmalig, den gibt es nur in unserer Gemeinde. Ja? Also vielleicht noch in einer anderen, weil es die Simone noch für jemand gemacht hat. Ich weiß nicht, Sonja schüttelt den Kopf. Also dann exklusiv, ja. Könnt ihr euch schätzen und an der richtigen Stelle bedanken, nicht bei mir. Genau, also du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, ob ihr schon was zu dieser Jahreslosung nachgedacht, gelesen oder Ähnliches habt, aber ich finde es ganz spannend. Da wird ein Satz aus einem Zusammenhang gerissen und einfach so hingestellt und es ist ein genialer Zuspruch. Aber wie ist er überhaupt entstanden? Da ist eine Frau geflüchtet in der Wüste und die spuckt diesen Satz sozusagen aus, könnte man sagen. Ich habe mir aber gedacht, bevor wir in diesen Satz einsteigen, will ich dich mal ganz konkret am Anfang fragen. Könntest du dir vorstellen, diesen einen kleinen Satz so zu sagen? Selber. Glaubst du an einen Gott, der dich sieht? Ich finde es eine entscheidende Frage. Und keine Angst, du darfst auch hier sitzen und sagen, nee, ich glaube das eigentlich gar nicht so. Dann hast du jetzt die Chance zu gehen oder mir zuzuhören, das musst du entscheiden, aber es ist spannend. Könntest du das für dich auch selber so sagen oder sagst du gerade, nee, alles, was ich in letzter Zeit mit dem Gott erlebt habe, da kann ich nicht sagen, der sieht mich. Da habe ich eher das Gefühl, der übersieht mich. Ist ja auch gar nicht schwierig. Menschlich, muss ich ehrlich zugeben, wir haben jetzt angeblich fast 8 Milliarden Menschen. Also hier sehe ich die nicht, aber insgesamt angeblich statistisch gesehen. Wie will man das alles sehen und wahrnehmen? Menschlich völlig unmöglich. Unvorstellbar. Aber Gott ist ja kein Mensch, sage ich dann immer. Schauen wir mal den Zusammenhang an, wie es zu dieser Aussage kommt, weil ich finde ihn total wertvoll und es macht diese Worte noch viel gewichtiger, dass sie nicht irgendwo im luftleeren Raum gesagt worden sind oder ein philosophisches Konstrukt sind, wo wir irgendwas toll zusammenfassen, sondern dass sie eine sehr, sehr spontane Aussage waren und eine Reaktion auf das, was gerade erlebt worden ist. Ich muss ein bisschen früher anfangen. Also wer das in der Bibel sucht, der ist ganz am Anfang richtig. 1. Mose ist so das erste Buch, da kommt das mit der Schöpfungsgeschichte und wenige Kapitel später kommt schon die Geschichte von Abraham und Sarah. Ich denke, der Name Abraham sagt den meisten etwas, vielleicht manchen nicht ganz so viel. Das ist so die Vätergeschichte, so wird sie oft genannt, also die ganz Alten. Nein, nur weil mein Vater ist, ist man nicht gleich ganz alt, aber in Israel sind die Väter so wirklich die Gründerväter gemeint. Abraham ist der Urvater, der, bei dem Gott zuerst mal aufgetreten ist und gesagt hat, ich bin nicht nur irgendein Gott von irgendwo, sondern ich will dein Gott sein, der einen Bund, einen Vertrag geschlossen hat und drum ist das, was wir heute mit dem Volk Israel als Überrest noch kennen, überhaupt erst entstanden. Drum ist das, wo wir als Christen mit dranhängen, sage ich mal so salopp, überhaupt erst geworden. Das war das erste Mal, dass Gott sich so ganz, ganz, ganz persönlich vorgestellt hat. Da springen wir rein in diese Geschichte mit Abraham und seiner Frau. Und das Versprechen war von Gott, du folgst mir, du hörst auf mich und ich kümmere mich um dich. Ich lasse ein großes Volk aus dir werden. Kapitel 12 ist das, wer nachlesen will daheim. Und schon in Kapitel 15 wird klar, so gut funktioniert das nicht. Weil die beiden waren ein bisschen älter wie der Normdurchschnitt hier und hatten immer noch keine Kinder. Also 50 oder 60 wäre da noch Pillepalle, war eher gut 60 oder 70 und sie hatten immer noch keine Kinder. Und sie hatten Verzweiflung. Und ich kann es nicht nachvollziehen, Gott hat uns relativ zügig 3 gesunde Kinder geschenkt. Aber ich glaube, der ein oder andere von euch kann das nachvollziehen, was das heißt, wenn man sich Kinder wünscht und keine bekommt. Was das in einem, mit einem, auch im Miteinander macht und wie verzweifelt man ist. Und heutzutage gibt es ja Reproduktionsmedizin und Co. Damals noch nicht, aber es gab auch damals Lösungen. Und eine davon war Leihmutterschaft, würden wir heute sagen. Ein bisschen anders, wie wir das heute definieren. Aber die Frau nimmt eine ihrer Mägde oder Sklavinnen und sagt, bitte, probier es mit ihr und wenn ein Kind von rauskommt, dann ist das mein und unser Kind. Und dann haben wir zusammen ein Kind. Ist für uns erstmal undenkbar jetzt in Deutschland, aber war damals üblich und gängige Praxis. Und da kommt ein Name ins Spiel, Hagar. So hieß diese Magd. Genau, ich glaube, Thomas ist schon so fleißig und blendet Vers 1 und 2 ein, den ich einfach so erzähle und nicht vorlese und dann 3 und 4 auch noch. Ich stelle dir Hagar zur Verfügung und du kannst mit ihr ein Kind bekommen. Und in ihrer Hilflosigkeit versuchen sie es menschlich zu lösen, Abraham und Sarah. Also da war Gottes Versprechen, aber sie versuchen es menschlich zu lösen, weil es nicht funktioniert aus ihrer Sicht. Das klappt einfach nicht und wie gesagt, wir reden nicht über 1 oder 2 Jahre oder 1 oder 2 Monate, sondern eher über Jahre und Jahrzehnte, wo Abraham und Sarah es versucht haben. Und es ist schon krass. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du von Gott für dich persönlich weißt, der hat mit dir was vor, du hast da ein Versprechen, aber menschlich gesehen passiert nichts. Ich kann verstehen, dass man verzweifelt und dass man dazu auch nicht erst 100 werden muss bis zur Verzweiflung, sondern dass das mit einem Mass macht und dass man dann menschlich versucht, sein Bestes zu geben, weil man will ja Gott auch nicht im Weg stehen. Vielleicht will er es ja so lösen. Er hat es ja nicht ausgeschlossen. Also er kam ja nicht zu Abraham und hat gesagt, so auf keinen Fall. Also versucht man sein Bestes und trotzdem übersehen wir bei unseren menschlichen Versuchen ganz schnell auch die Nebenwirkungen, nenne ich es jetzt mal so. So wie auf einer Medikamentenpackung. Wer liest das Kleingedruckte? Ein paar Fleißige gibt es. Aber die meisten sagen sich nur, oh nee, so kleingedruckt, so viel, wird schon klappen. Also lesen das Kleingedruckte nicht. Ich glaube, so ging es ein bisschen Abraham und Sarah. Die haben das Kleingedruckte der Leihmutterschaft nicht gelesen und es kam zu Neid und Streit. Vers 4 ist das. Thomas, du bist super, danke dir. Das ist heute nämlich echt schwierig bei denen am Anfang. Jetzt lese ich gleich vor, dann hat es einfacher. Genau, sie sah auf Sarah herab, steht da in Vers 4 ganz am Ende. Also in diesem Frauenkonstrukt, wo die Hagar und die Sarah da drin waren, wird Hagar schwanger. Und es macht was mit dieser Beziehung, weil Hagar checkt, hey, ich bin schwanger geworden und die nicht. Und dann fängt, ich weiß nicht, darf ich das sagen, ein Zickenkrieg an? Also, so würde ich das als Mann vielleicht bezeichnen. Ich weiß es nicht genau, wir wissen auch nicht viel. Stehen nur diese wenigen Worte da, aber es passiert was, was ziemlich viel mit beiden Frauen macht. Nicht nur mit der Hagar und nicht nur mit der Sarah, sondern mit beiden Frauen. Ich würde sagen, es wird sehr, sehr menschlich. Und dann kommen wir zu Vers 5 und 6 und da habe ich gedacht, da steige ich mal ein und lese euch was vor. Da beklagte Sarah, also übrigens, warum steht da nicht Sarah und Abraham? Da gibt es so einen kurzen Switch, ich glaube Kapitel 16 ist, Kapitel 16 sind wir jetzt. Bisschen später ist der Switch, wo der Bund nochmal erneuert wird und das H in die Namen kommt. Vorher hießen die Sarah und Abram und dann heißen sie Sarah und Abram. Ist aber total nebensächlich. Nur, dass ihr euch nicht wundert. So, da beklagte Sarai sich bei Abram. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so demütig werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. Also, das ist ja ganz wenig, was wir an Worten haben, aber ich merke schon, wie diese Situation, in die sie, ich sag mal, eigentlich mit besten Absichten gerutscht sind. Sie haben menschlich versucht, alles zu tun, um die göttliche Verheißung umzusetzen. In diese Sache, in die sie reingerutscht sind, merkt man, das fordert diese Ehe von Abraham und Sarah gigantisch heraus. Heute würde man sagen, die waren wahrscheinlich schon bald nah an der Scheidung oder sowas in die Richtung. Wie dieser Kinderwunsch eine Ehe ans Limit bringt. Und wie gesagt, vielleicht sitzt mancher jetzt da und denkt sich, bei mir auch. Ich könnte es verstehen. Das ist eine Zerreißprobe. Übrigens auch ein Grund, warum Monogamie vielleicht gar nicht so schlecht ist. So als Nebenbemerkung auch nochmal so Randbemerkungen. Und ich kann auch Hagar verstehen, die aus einer Rolle, wo sie immer die kleine, unterdrückte war. Und wie gesagt, wenn da Markt als Übersetzung steht, ist das eher freundlich. Es war schon eher eine Sklavin, eine Leibeigene. Eine, die machen musste, was jemand anders sagte. Wie sie in dem Moment, wo sie merkt, jetzt habe ich die Karten im Bauch. Nicht in der Hand, aber im Bauch, sie auch ausspielt und es ein bisschen raushängen lässt. Kann man alles menschlich total nachvollziehen, aber Vers 6 geht noch weiter und dann steht so schön da, in der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davon lief. Also ihr merkt, das war nicht nur ein bisschen Gestichel, da ging es ganz schön krass her zwischen den beiden und die Hagar sieht keine Chance mehr, außer zu sagen, ich muss hier weg. Und das muss man sich kurz überlegen, was das heißt. Ich muss hier weg heißt nicht, ich rufe im nächsten Frauenhaus an und habe einen sicheren Ort, wo ich hin kann. Gott sei Dank haben wir sowas in Deutschland. Schade, dass wir es überhaupt brauchen, aber ein anderes Thema. Das hieß damals, sie rennt eigentlich dem Tod in die Arme. Die ist in die Wüste geflohen, die wusste nicht mehr wohin, die wusste nur noch, ich muss hier weg, ich sehe keinen Ausweg. Aber wer bitte nimmt damals eine schwangere Sklavin auf? Also so blöd kann ja keiner sein. für damalige Verhältnisse. Das muss man sich kurz bewusst machen in dem Moment. Also sie hat wirklich, wirklich keinen Ausweg mehr gesehen. Und mir zeigt diese ganze Szene, es menschelt sehr. Damals. Aber sind wir heute besser? Sind wir heute wirklich besser? Wir leben in dieser fortschrittlichen neuen Zeit. Aber bei dem Zwischenmenschlichen frage ich mich manchmal, sind wir wirklich besser? Lernen wir wirklich aus den Fehlern unserer Vergangenheit? Weil dieses, die Worte von Abraham, mach, was du willst. Wir würden sie nicht genau so sagen, aber ganz oft ist das Usus in unserer Zeit. Ja, wenn das für dich nicht mehr passt, dann musst du dich halt scheiden lassen. Oder wenn, versteht ihr, was ich sagen will? Ich glaube, wir sind leider, leider gesellschaftlich, ich will nicht für euch sprechen, aber gesellschaftlich, näher dran an so einem Mach, was du willst, wie wir meinen. Und ich bitte dich für dich selber, überleg dir gut, wann du sowas sagst. Weil ein Mach, was du willst, wir leben in einer relativ egoistischen Gesellschaft, macht eben nicht nur was mit dir. Hier erleben wir in einem 1:1, was es ganz konkret mit einer anderen Person macht. Weil Sarah macht, was sie will. Abraham sagt, ja, ist dein Problem. Sarah will es zu Abraham schieben, Abraham schiebt es zu Sarah. Sowas machen wir auch gern. Also ich möchte euch da wirklich so ein Stück mitgeben. Hat mit der Jahreslosung nur so viel zu tun, dass es zur Vorgeschichte gehört. Aber ich finde es total wichtig, dass wir uns an solchen Stellen selber hinterfragen und nicht den bequemen Mach doch, was du willst, Weg gehen, sondern den Menschen vielleicht auch zur Seite stehen und sagen, okay, dann überlege ich jetzt mit dir zusammen, welche Schritte könntest du gehen und welche Konsequenzen könnte das auch haben. Und was ist gut und was ist nicht gut. Ich möchte uns da wirklich Mut machen, dass wir nicht wie unsere Gesellschaft es uns vorlebt handeln, sondern anders handeln. Habt da einfach den Mut. Was es mir zeigt, ist, damals wie heute leben wir nicht in der heilen Welt. Aber das Coole ist, damals wie heute passiert etwas. Und jetzt wird es ganz konkret, Vers 7. Der Engel des Herrn fand sie, also Hagar, an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Mitten in dieser aussichtslosen Situation, wie gesagt, lasst uns die nicht rosa-rot sehen, sondern wirklich aussichtslos, kommt ein Bote des Herrn, hier ist die Übersetzung Engel, in den meisten deutschen Übersetzungen ist die Übersetzung Engel, vom Hebräischen her heißt es einfach nur Bote, das könnte theoretisch also auch ein Mensch sein, der eine Botschaft von Gott gewesen ist. Wir wissen es einfach nicht, es kann genauso ein himmlisches Wesen gewesen sein. Ein Bote, wo Hagar am Ende sagt, ich bin mir total sicher, der war von Gott. Der war nicht von irgendjemandem und der hatte eine Botschaft von Gott, der hat nicht eigene Worte benutzt. Und bringt ihr einen Auftrag, verknüpft mit einer Verheißung. Aber was mich wirklich bewegt, ich könnte jetzt lange über den Auftrag und die Verheißung reden, mache ich nicht. Vers 11, ich habe es euch fett gemacht. Der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Diese unbedeutende Randfigur. Gott hat einen Bund mit wem geschlossen? Sarah und Abraham, nicht mit Hagar. Diese unbedeutende Randfigur nimmt Gott wahr. Es hätte für unsere Geschichte, für die Geschichte des Volkes Israel, ich weiß es nicht genau, aber mal von so plakativ gesehen, kaum einen Unterschied gemacht, ob die einfach in der Wüste verreckt wäre. Sage ich jetzt mal ganz böse. Ihr könnt mir das hinterher um die Ohren hauen. Aber Gott sieht sie. Und das Das ist Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn, wie Gott nicht nur seinen Auftrag verfolgt, sondern sogar die menschlichen Verfehlungen, die dadurch nebenbei entstanden sind, aufgreift und diese Frau anzieht und mit ihr ein weiteres Volk gründet. Nicht das, was Abraham verheißen hat. Also eigentlich ist Abraham Stammvater von zwei Völkern, muss man so sagen. Dem Verheißenen, das durch Sarah dann entstanden ist, kommt später irgendwann, und dem, was durch Ismael entstanden ist, durch einen menschlichen Versuch, Gottes Verheißung ins Boot zu rücken. Aber was ich das Geniale finde, ist, Gott sieht diese Frau. Und wenn du heute da sitzt und denkst, mit mir hat keiner eine Verheißung vor, ich bin doch eigentlich nur Abschaum. Hagar, war's Gottes heilsgeschichtlich gesehen eigentlich auch. Und trotzdem sieht Gott diese Frau. Ich finde das so einen genialen Satz. Das Krasse ist aber trotzdem, dann ist nicht alles gut. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, da kommt endlich Gott rein und jetzt ist Friede, Freude und so weiter. Nein, dann ist nicht alles gut. Dann sagt dieser Bote doch tatsächlich nicht, komm darüber, da steht eine schöne Hütte, da ist für dich gesorgt und da ist alles toll. Sondern dann sagt dieser Bote, und jetzt geh wieder zurück in diese bescheidene Situation, halt es aus, ich werde was Gutes draus machen. Habt ihr so einen Auftrag von Gott auch schon gekriegt, Mann? Also ich, Gott sei Dank, noch nie so extrem, aber manchmal denke ich mir schon, ich würde jetzt lieber abhauen, Gott. Und dann sagt er mich und erinnert mich immer wieder dran, nein, ich habe dich aber hier hingestellt, in diese Situation. Halte einen Menschen aus, halte manchmal auch eine Gemeinde aus oder was auch immer es sein könnte. Halte es aus. Ich gehe meinen Weg dadurch mit dir. Ich sehe dich, wie du da drin bist. Und dann entsteht das, was wir mit der Jahreslosung haben. Das war jetzt alles Vorgeschichte. Ich versuche mich ab sofort kurz zu halten. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat. Du bist der Gott, der mich sieht. Es war eigentlich eine Erkenntnis und gleichzeitig ein Bekenntnis, das, was wir da mitgekriegt haben heute in dieses Jahr. Ich bin dem begegnet, der mich sieht. Und vielleicht ist jemand aufgefallen, hier ist es minimal anders formuliert wie bei Hoffnung für alle. Du kannst nochmal auf die nächste Folie. Und dann habe ich euch nochmal den Luthertext mitgekriegt. Der Satz ist ein bisschen umgestellt. Noch eine Folie weiter. Der Satz ist ein bisschen umgestellt bei Luther, also ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, es wird zweimal von Sehen geredet und wir merken, da ist Gott wirklich dieses Hagar begegnet und sie merkt, Gott nimmt sie wahr. Und dieses Sehen, ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du Sehen denkst. Wir denken ganz oft an das hier. Ihr seht mich, ich sehe euch, also hier im Saal, am Livestream nicht. Das denken wir ganz oft, aber es ist mehr. Es ist eigentlich ein Reinschauen, so als ob ich jetzt einem Wolfgang oder einem Hannes ins Herz schauen könnte und wirklich wüsste, was in eurem Kopf und in eurem Herz los ist. Also es ist viel, viel mehr als das optische Wahrnehmen. Es ist ein tiefes Erkennen, was dieses hebräische Verb meint. Ja, es ist ein Spüren, Empfinden, Erfahren, Erleben, Erkennen. Nicht nur ein optisches Wahrnehmen. Und Hagar erkennt in dem Moment, egal was in meiner Geschichte alles schiefgelaufen ist, und ich glaube, sie weiß auch, dass dieser Zickenkrieg nicht nur auf Sarahs Mist gewachsen ist, sondern genauso auf ihrem und sich das hochgeschaukelt hat. Und trotzdem merkt sie, dieser Gott sieht mich mit all meinen Fehlern. Und das ist eine Facette, und da finde ich Gott wieder genial. Wir befinden uns ja quasi hier in der Bibel. Gott ist da hinten immer noch nicht anders. Da geht ein Jesus an einen Brunnen und es kommt eine Frau und er sieht sie und er weiß genau, was in ihr los ist. Er sagt ihr das am Ende auch. Und er nimmt sie an und er rennt nicht weg und sagt, du Luder, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Oder es wird eine Ehebrecherin zu Jesus geschleift. Johannes 8. Und die Leute sagen, steinigen, und Gott sieht ihr ins Herz und kennt sie und handelt ganz anders. Oder da ist ein Petrus, der am Ende ganz versagt hat, und Gott schaut ihm ins Herz und Jesus handelt an ihm und schüttelt ihn so ein bisschen und bringt die Beziehung wieder. Ich finde das genial. Gott ist nicht nur am Anfang oder am Ende der Bibel so, sondern Gott ist immer so. Das ist unser Gott. Und wir haben das durch Jesus nochmal deutlicher gesagt gekriegt, nicht nur irgendein Bote. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, ihr seht den Tisch schon vorbereitet, dann möchte ich euch wirklich Mut machen, habt das im Kopf, wenn ich euch bitte, Dinge abzulegen, die euch von Gott trennen, Sündenbekenntnis, Schuld zugeben, dann habt den Mut, das einfach vor Gott hinzuwerfen, weil er kennt es eh schon, er kennt euch durch und er sieht euch. Dann braucht ihr da nichts verstecken. Ich finde das manchmal befremdlich und herausfordernd, aber ganz oft auch wohltuend. Gott kennt dich. Drei Wörter, die tief gehen, drei Wörter, die aber auch wohltuend sind. Gott kennt dich und sieht dich und kommt auf dich zu. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ins Hebräische abtauchen. Es sind ja drei Wörter, die Jahreslosung, auch wenn es bei uns 6 oder 18, je nach Übersetzung. Und sie sind nicht so klar wie dieser deutsche Satz. Da steht ganz klar, du bist ein Gott oder der Gott, der mich sieht. Die Richtung ist klar. Im Hebräischen ist die Richtung gar nicht so klar. Das Wort könnte nämlich, und dieser Satz könnte auch andersrum sein, da ist eine Karin, die mich sieht. In die Richtung. Da ist eine Hagar, die Gott gesehen hat. Also das Hebräische gibt es her, beide Blickrichtungen zu haben. Und das entdecken wir auch an anderen Stellen, übrigens auch mit Worten wie segnen. Das war mir auch neu. Bei segnen wusste ich es nur nicht, bei sehen wusste ich es schon. Und das finde ich cool, die Jahreslosung auch da ein bisschen doppeldeutig zu sehen und zu merken, da ist ein Gott, der diese Hagar sieht, aber Hagar sieht in diesem Moment auch den Gott. Und das gehört dazu. Also wenn du heute hier sitzt und sagst, ja gut, dann ist da halt ein Gott, der mich sieht. Das Zweite gehört dazu, dass du auch diesen Gott wahrnimmst. Dass es nicht nur irgendein Gott irgendwo auf der Welt ist, sondern ein Gott, der sich für dich interessiert. Und wo du dich auch dazu bekennst und sagst, ja, das ist der Gott, den habe ich auch gesehen. Vielleicht schon lange in meinem Leben, vielleicht an einer speziellen Situation im Leben und dann leider oft auch nicht. Gott sehen ist was Wechselseitiges, so möchte ich es mal nennen. Und das findet man auch bei Paulus wieder. Ich ganz, ganz schnell und kurz, 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also da merkt man das auch mal. Da ist auch dieses Wechselseitige. Das ist nicht nur eine Richtung, Gott sieht dich und erkennt, sondern auch wir dürfen erkennen. Und ich glaube, dieses Erkennen wächst aber Stück für Stück, wenn wir merken, wie sehr Gott dich und mich schon lange kennt. Weil er mich nimmt, gestaltet er mein Leben um und ich erkenne ihn immer mehr. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das Krasse ist, für Hagar reicht diese Begegnung und sie geht zurück in ihre wirklich, wirklich herausfordernde Situation, aus der sie vorher nur den Tod als Ausweg gesehen hat. Also diese eine Begegnung und dieses Gott kennen und sehen hilft ihr. Und wenn du heute da sitzt und dir denkst, mein Leben hat keinen Ausweg mehr, dann wünsche ich mir, dass Gott sich dir so zeigt, dass du es erkennst und du ihn erkennen kannst, weil ich glaube, nein, ich glaube es nicht nur, ich habe erlebt im Leben anderer Menschen, dass es wirklich der Schlüssel der Möglichkeiten reinbringt, wo wir vorher als Menschen keine mehr sehen. Gott hat gesehen und sich nicht abgewendet. Das ist für mich total eindrücklich im Kontext, im Zusammenhang dieser Jahreslosung. Und jetzt sind wir am Ende und es stellt sich die Frage an dich, die ich am Anfang schon gestellt habe und noch zwei mehr. Was macht dieses Bekenntnis von Hagar mit dir? Der Vers wird dir dieses Jahr über ab und zu mal begegnen, außer du meidest ihn. Aber ich wünsche mir, dass er dich jedes Mal wieder erinnert. Was macht dieses Bekenntnis mit dir? Kannst du diese Worte eben auch selber sagen? Glaubst du an einen Gott, der dich sieht? Und das Letzte eben auch. Siehst du auch diesen Gott, der dich sieht? Also die andere Richtung. Oder blendest du ihn aus und sagst, nee, will ich nicht sehen. Weil die doppelte Erkenntnis macht am Ende den Unterschied. Ich wünsche mir, dass du dir von Gott die Augen öffnen lässt. Und wenn du einen Boden brauchst, bin ich jetzt mal ganz hart, hier steht einer. Oder schau nach links oder nach rechts von dir, da sitzt einer. Wir sind Gottes Boden. Nicht immer ist es ein übernatürlicher Engel, der dir ganz klar sagt, wir haben einen Gott, der dich sieht. Und ich wünsche mir, dass du es ihm auch so glauben kannst, wie die Hagar es ihm glauben kann. Gott sieht dich. Er weiß, wie es dir geht. Und ich will dir Mut machen, wenn du heute hier sitzt und dir denkst, aber du weißt es nicht, Armin. Dann komm auf mich zu und wir setzen uns hinterher ins Büro oder machen einen Termin aus. Oder, bitte, nicht jeder muss zu mir kommen. Aber dann komm auf einen unserer Seelsorger zu. Wir haben im Gemeindebrief eine Seite mit Namen und Telefonnummern. Dann komm auf jemanden zu und sag, ich brauche jetzt mal einen, der wirklich in mich reinschauen darf. Weil wir sind nicht Gott. Wir sehen vieles nicht von dem, was in dir los ist. Aber wir wollen ein offenes Ohr dafür haben, weil wir das immer wieder brauchen, dass wir nicht irgendeine Fassade aufrechterhalten, sondern dass wir Menschen ins Leben schauen lassen und das Leben teilen, auch mit den Tiefpunkten. Wir haben gleich noch Abendmahl und Erzählzeit und ich lade dich ein, dann bei der Erzählzeit, kurz und knapp, aber vielleicht auch zu erzählen, wo du gemerkt hast, da hat mich Gott gesehen, da habe ich das so richtig gemerkt. In diesem Sinne, du bist der Gott, der mich sieht. Ich bin sehr dankbar dafür, Gott, dass du mich siehst und ich dich sehen darf.